Der Musikpreis 2016, den der Heidelberger Frühling, das Musikfestival, vergibt, geht an den Bariton Christian Gerhaher. Er wird den Preis während des Festivals 2016 überreicht bekommen, aber er hat es jetzt schon erfahren. Und die erste Frage ist, was bedeutet ein Preis für einen Künstler? Ist das sowas Ähnliches wie Applaus aus dem Publikum?
Ja, er ist nämlich immer etwas für die Vergangenheit. Gut, das haben Preise so an sich, aber es ist deswegen ein bemerkenswertes Faktum, weil es ja diesen nicht unerheblichen Spruch gibt, die Nachwelt flicht dem Mimen keine Grenze. Das heißt, man kann eigentlich mit solchen Preisen nur rechnen, während man auf der Bühne steht. Und es macht das Leben im Rückblick später nicht wertvoller. Aber es gehört offensichtlich also zum Sängerdasein, dass man auch manchmal geehrt wird. Und das macht das Leben zumindest während dieser Zeit angenehm, weil man die ganzen Zweifel, die man so mit sich rumschleppt, und nicht nur Zweifel, auch die Schwierigkeiten, mit denen man beruflich und mit sich selbst, mit seiner physiologischen Entwicklung konfrontiert ist, während dieser Zeit ein bisschen abgemildert wird. Ich bin natürlich sehr dankbar und ich bin auch dankbar, dass dieser Preis sogar dotiert ist. Das gibt es nämlich nicht so oft. Das ist besonders angenehm. Aber nein, ich bin dankbar, weil dieses Festival des Heidelberger Frühlings sich ja so fantastisch entwickelt, wie vielleicht kein anderes Festival in den letzten 10, 20 Jahren sich entwickeln konnte. Vor allem deswegen bin ich dankbar, weil es tatsächlich ein echtes Zentrum für ein Liedgesang geworden ist. Das hat damit zu tun, dass Thorsten Schmidt eben da so unglaublich rege ist und dass Thomas Hampson hier so lange Zeit schon so viel Aufmerksamkeit diesem Thema widmet und jetzt auch Thomas Quasthoff. Es ist ein echt glücklicher Umstand, dass in unserer Zeit, wo viele Leute sagen, diese Kunstformen, und zwar nicht nur das Lied, sondern auch die etablierteren Kunstformen wie das Orchesterkonzert oder die Oper, haben überhaupt keine Zukunft und deswegen brauchen wir auch keine Konzertsäle und überhaupt das Publikum stirbt aus und es ist ja schon so alt. Dass eben solche Entwicklungen genau das Gegenteil sagen. Es ist tatsächlich mit echtem heißem Bemühen tatsächlich noch was möglich. Und dass dieses Festival dann auch mir den Preis gibt, das finde ich wirklich sehr, sehr ehrenhaft für mich und freundlich.
Preis also ist eine Form von Applaus. Der Applaus an sich, wenn man den Preis da subsumiert, der Applaus an sich ist ja für Menschen, die an der Rampe stehen, tatsächlich die eigentliche Belohnung. Sehen Sie das anders?
Es ist eigentlich eher sowas wie ein abschließendes Ritual. Der Applaus sagt, jetzt ist das, was man getan hat, vorbei. Und der Preis ist natürlich nur rückwirkend. Das liegt alles hinter uns. Es ist in dem Moment nochmal kurz lebendig, so wie geklatscht wird. Auch bei der Verleihung eines Preises ist es nochmal lebendig und man freut sich. Aber eine Belohnung ist es eigentlich nicht. Man kann da, außer bei so einem Preis, der dann noch dotiert ist, kann man eigentlich nicht runterbeißen. Ein leichter, verklärter Blick in die Vergangenheit, auch in die Vergangenheit eines Abends, eines Opern- oder Konzertabends, der dann eben mit Applaus endet. Aber ein Preis hat also dadurch immer auch etwas leicht Trauriges, denn es ist vorbei, worum es gegangen ist in dem Preis.
Den kriegt man nicht nochmal, den Preis.
Ja, den Applaus kriegt man ja oft nochmal, aber das Eigentliche ist vorbei.
Ich weiß, Sie sind ein sehr selbstkritischer Künstler. Heißt das, dass es gar keinen Spaß macht, so auf einer Woge des Erfolgs zu schwimmen, wie Sie es gerade tun?
So ein bisschen in die Richtung möchte ich natürlich gehen. Man kann das aber auch als Aberglaube interpretieren. Es ist natürlich schön, wenn man Erfolg hat. Und es ist auch das, was man anstrebt, bevor man Erfolg hat. Aber man weiß erstens, dass der Erfolg endlich ist. Das wird irgendwann aufhören, ist ja klar. Und zweitens ist dieser Erfolg auch immer doch so eine kleine Verpflichtung, die einem dann im Nacken sitzt. Also die Erwartungen, die der Erfolg kreiert, die können einen schon auch, finde ich, in seinem Leben und in seiner Tätigkeit belasten und beschweren. Es ist ja nicht so, dass man nur mit Wohlwollen zu rechnen hat, auch wenn es sich so darstellt. Es ist natürlich auch eine kritische Aufmerksamkeit, die man immer gegenüber hat. Und das ist ja auch richtig so. Aber die kann belasten. Und genauso kann so ein Preis auch belasten. Man möchte auch nicht sagen, ich habe den Preis bekommen und jetzt kann ich nicht mehr, sondern man möchte dann auch noch das im Nachhinein irgendwie rechtfertigen. auch wenn es eigentlich trotzdem vorbei ist.
Er macht ein bisschen schon einen Druck, besonders gut zu bleiben.
Ja, der macht schon Druck, ja, finde ich schon, so wie auch der Erfolg im Beruf.
Erleben Sie manchmal, dass Sie nach einem Abend oder schon während eines Abends beim Singen merken, heute stimmt einfach alles, heute ist es großartig, was wir hier machen, dass dann auch so ein Glücksgefühl in Ihnen aufsteigt?
Ja, das gibt's, allerdings nicht sehr häufig. Und nochmal einschränken muss ich dazu sagen, dass es das auch manchmal in der Art gibt, dass man als Aufführender das Gefühl hat, es ist besonders großartig und dass das Publikum das aber nicht so empfindet. Und umgekehrt gibt es natürlich die Situation, dass man überhaupt nicht mit sich zufrieden ist und dass das Publikum das ganz großartig gefunden hat. Das macht das Erleben auf der Bühne so ein bisschen relativer. Aber tatsächlich, Sie sprechen ja auf die Situation an, dass man tatsächlich glücklich ist mit dem, was gerade passiert. Das ist schon ein Aspekt des darstellenden Künstlerlebens, dass solche Situationen des Zusammenkommens von Wille und Wirklichkeit, dass die besonders bewegend sind. Aber wie gesagt, vor allem mit zunehmendem Alter, weil die Möglichkeiten eventuell sich langsam einschränken und auch weil der Erfahrungshorizont doch eine große Fantasie und Klangvorstellung und einen Horizont des Erwartens kreiert. Diese Situationen werden dadurch nicht häufiger, sondern sie werden eigentlich eher seltener.
Wir haben gerade vom Glück gesprochen. Gibt es so etwas auch wie ein Glück des Aufführungsortes, also Inspiration durch den Ort, wo Sie auftreten selber?
Ja, das gibt's. Manche Säle sind natürlich akustisch besonders großartig, aber auch der äußere Aspekt der Säle und natürlich auch die Stadt, in der es ist, das spielt eine große Rolle, kann man nur so sagen. Es gibt auch Säle, die akustisch vielleicht gar nicht so schlecht sind, aber die in einer schrecklichen Gegend sind oder die in einem Gegend einer Stadt sind, die überhaupt nichts mit dem dort zu erwarten und zu präsentieren eigentlich zu tun hat. Und dadurch wird das Dortsein nicht unbedingt angenehmer.
Wir haben vom Publikum gesprochen. Mein Eindruck ist, dass das Publikum heute eher willens ist, nur einfach zu konsumieren, indem es den Künstler mit großem Applaus versieht, eigentlich sich selber auch zu beklatschen, weil wir sind dabei und wir haben viel Geld dafür bezahlt. Also ein kundiges Publikum, was auch merkt, wenn Sie daneben singen zum Beispiel und Ihnen das zwar nicht übel nimmt, aber dann doch einordnen kann, wäre vielleicht auch ganz nett.
Ich erlebe eigentlich schon sehr häufig ein Publikum, das sehr auf die Sache konzentriert ist. Ich möchte mich da nicht beklagen. Und ich muss auch sagen, die Zeiten, wo Stücke nicht nur im Feuilleton, sondern auch im Saal dann große Kontroversen hervorgerufen haben, neue Stücke, die sind zurzeit vielleicht nicht so aktuell, aber ich kann auch im Nachhinein manchmal verstehen, dass hier große Kontroversen entstanden sind. Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit von Schönberg wirklich fähig gewesen wäre, diese Stücke zu gutieren, aber man kann immerhin das Verhalten Gustav Mahlers als Beispiel nehmen, der auch in Konzerten von Schönberg und seinem Freundeskreis war und dann hernach den Zischern, das waren die damaligen Buschreier, sogar körperliche Maßnahmen angedroht hat. Wenn sie nicht aufhören, dann schlägt er sie, was ich fantastisch finde. Aber gleichzeitig gesagt hat, ich verstehe die Musik von Schönberg auch nicht. Das heißt, manchmal ist in solchen Situationen ein bisschen mehr Kontenance vielleicht angebracht, als das früher der Fall war. Und manchmal ist aber auch, sehe ich, die Leidensfähigkeit des Publikums relativ groß, dass man was hinnimmt. Ich denke da vor allem an manche Regiearbeiten. Ich bin kein reaktionärer Betrachter des und Ablehner des heutigen sogenannten Regietheaters. Überhaupt nicht. Ich finde, es ist nötig, dass wir das haben. Allerdings finde ich einfach manche Arbeiten furchtbar schlecht. Und dass Leute sich das antun und dass sie das ertragen, finde ich immerhin bemerkenswert zum Teil. Also ich glaube, es ist ein so ein Auf und Ab und es wird auch weiterhin noch Kontroversen geben. Aber Musikstücke, die wahrscheinlich doch sehr provokant gemeint waren und wo sich das Publikum geweigert hat, es ernst zu nehmen, die sind zurzeit nicht so an der Tagesordnung.
Sie singen Lied, Oper, Oratorium auch, die wunderbare Johannespassion, die ich gesehen habe. Sehr eindrucksvolles Stück in Berlin. Gibt es eine Tendenz?
Ich strebe eigentlich schon so eine ausgewogene Mischung an, natürlich. Aber die Oper nimmt in letzter Zeit ein bisschen zu viel Platz ein, auch in der Planung. Das wird dann auch aufs Leben bezogen oft sehr unrealistisch. Wenn man 5 Jahre oder 6 Jahre vorausplant, oder 7, da stimmt dann irgendwas nicht mehr. Da sagt man auch Sachen zu, wo man noch gar nicht weiß, ob man die dann noch singen kann oder will oder ob man die dann schon singen kann. Ja, also die Planung ist da das eigentlich das größte Problem. Eine Ausgewogenheit ist schon wichtig. Also ich möchte nicht auf Bühnenarbeit im Sinne der Oper verzichten. Sowas wie Wozzeck und Tannhäuser und Peleas sind mir so wichtige Stücke, dass ich froh bin, dass sich das überhaupt in meinem Werdegang entwickelt hat. Das war früher nicht so ganz abzusehen. Früher war ich ja vor allem Konzertsänger und dann dachten die Leute, ich kann keine Oper singen. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Also ich kann eigentlich insgesamt über die ganzen Angebote und die Mischung dessen, was ich tun darf, nur mich freuen und bin da auch sehr dankbar.
Das Lied schult das den Opernsänger, was Deutlichkeit zum Beispiel betrifft, was Reinhören in den Text betrifft?
Ich würde das auf mich bezogen so sehen. An sich hat da jeder seinen eigenen Zugang. Ich möchte jetzt, wenn Sie mir das erlauben, eher von meinen eigenen Problemen damit erzählen. Also ich möchte das nicht apodiktisch auf andere ausweiten. Ich sehe, dass natürlich das Lied und die Oper zwei Paar Stiefel sind. Ist einfach was ganz Unterschiedliches. Gemeinsamkeiten gibt es genügend, aber der große Unterschied ist einfach, dass im Lied eine lyrische Kunstform vorhanden ist und in der Oper eine dramatische Kunstform. Und es gibt Tendenzen von Kollegen, die ich persönlich ablehne, das Lied als dramatische Kunstform auch zu sehen, indem man sagt, ein Lied ist eine Mini-Oper. Das sehe ich so nicht. Ich würde da auch viel zu viel Versuch entdecken, ein Kunstwerk konkreter zu machen, als es ist. Denn ein lyrisches Kunstwerk ist für mich kein Kunstwerk, das von seiner konkreten Präsenz lebt, sondern die eher zum Abstrakten neigt. Und andererseits tue ich etwas, was wahrscheinlich genauso von vielen abgelehnt wird, nämlich die Textausdeutung in der Oper zum Teil mit Vokabular und Technik eines Liedsängers zu vollziehen. Das ist in manchen Opern durchaus möglich, vor allem im deutschsprachigen Repertoire. Bei Wagner ist die Deklamation oft sehr textbezogen und das sind die verschiedenen Farben, die ein Liedsänger eher entwickelt, auch durchaus angebracht und einsetzbar. Im italienischen Fach wird es da schon etwas schwieriger und dennoch kann man als Liedsänger sich seiner Art zu singen nicht unbedingt entledigen. Und dann wird das Wort manchmal auch dort eine andere Rolle spielen in der musikalischen Ausdeutung, als es in, sonst so gang und gäbe ist. Das sind gegenseitige Beeinflussungen, die einfach durch den jeweiligen persönlichen Arbeitshorizont und Lebensweg entstehen. Das finde ich auch in Ordnung. Ein anderer Aspekt, den ich persönlich noch sehr häufig bemerke, ist, dass das Singen in der Oper relativ häufig eine Art zu singen technisch hervorbringt, die bei mir, ich möchte es immer auf mich beziehen, gewisse Problematik aufwirft, nämlich die Stimme sehr tragfähig zu machen. Das heißt nicht, dass man nur brüllt. Tragfähigkeit bedeutet einfach, dass eine gewisse Helligkeit die Stimme immer hörbar macht. Über dem Orchesterklang oder durch den Orchesterklang hindurch. Diese Helligkeit ist an sich natürlich etwas ganz Wichtiges und ist etwas, was der Stimme niemals fehlen darf. Aber es gibt eine Helligkeit, die keine, in Anführungszeichen, natürliche Helligkeit ist, die der Stimme einfach primär schon mal innewohnt und die man, sagen wir mal, befördern kann, ohne sie zu provozieren. Nämlich, es gibt die Alternative des sehr stark in die Maske Singens. Die Stimme wird dann heller gemacht oder mehr fokussiert, so in der Nasengegend, als das meiner Ansicht nach unbedingt der Stimmschönheit zuträglich ist. Und dadurch entsteht so ein, ich nenne das jetzt einfach mal negativ, ich beziehe es auch immer alles nur immer noch auf mich, entsteht bei mir manchmal, wenn ich zu viel Oper singe, so ein gewisser nasaler oder Quetschklang, der an so eine Ente erinnern kann. Und diesen Quetschklang, den möchte ich eigentlich immer vermeiden. Das heißt, ich muss, wenn ich Oper singe, immer auch mich wieder entwöhnen von der auch verständlichen Attitüde des Gehörtwerdens. Und dadurch sind es schon zwei Paar Stiefel. Das Lied verträgt nicht so viel Helligkeit, meiner Ansicht nach. Und zwar erstens, weil die Vielfarbigkeit dadurch eingeschränkt wird. Das ist ein wesentliches Kriterium, das deutschen Liedes und zweitens dadurch, dass hier auch wieder, und das ist der Aspekt, den ich vorher schon angesprochen habe, zu viel Konkretion auftaucht, dass also die Singstimme mehr Konkretes suggeriert als für die Interpretation eines so fragilen Kunstwerkes wie eines Liedes plus zugehörigen Gedicht sinnvoll ist. Ich glaube, dieser abstrakte Charakter, den ich schon für das Lied postuliert habe, wird besonders durch nicht zu große forcierte Helligkeit abgebildet und verständlich. Man muss auch sagen, es gibt natürlich einfach Sänger, die eine riesige Stimme haben. Das ist zwar nicht so häufig, der Normalfall ist die durchschnittliche Stimme, so wie ich sie habe, mit einer Stimmgröße, die entwickelbar ist und auch entwickelt werden kann. Aber es gibt Sänger, die haben an sich so eine laute Stimme, die können überhaupt nicht leise singen. Und denen kann man dann sowas auch nicht zum Vorwurf machen.
Manchmal sind ja Gedichte, die vertont worden sind, vom Text her völlig banal und kitschig. Also sind großartig vertont einfach. Müssen sich da manchmal in Grinsen irgendwie verkneifen?
Wenn ich diese Lieder singe, dann manchmal ja. Also bei Schubert gibt es manchmal so Lieder aus seinem Freundeskreis, die eine schon relativ schwache Textgrundlage haben. Andererseits gibt es aber auch Gedichte, die ein bisschen professioneller daherkommen und aber auch nicht meinen Qualitätskriterien entsprechen. Und da denke ich vor allem an viele Lieder von Johannes Brahms und Richard Strauss. Also früher Richard Strauss, später hat er viel bessere Gedichte ausgewählt. Die haben aber auf mich persönlich dann oft was, naja, so ein bisschen Abstoßendes, sodass ich Schubert-Lieder zu schwachen Texten eigentlich immer singen kann, weil sie so veredelt wurden. Und bei Brahms und Strauss habe ich eher das Gefühl, sie bleiben in diesem mediokren, trotz aller technischen Finesse und allem Könnens, das ja speziell bei diesen beiden Komponisten so vollkommen über allem steht, bleiben sie ein bisschen in diesem Mediokren verhaftet. Ich bin also schon so, dass ich sage, manche Lieder habe ich einfach keine Lust zu singen, weil mir da der Text zu unangenehm ist. Ich finde, Routine ist etwas, was ich grundsätzlich zu vermeiden versuche. Ich finde, das hat die Kunst nicht verdient, dass man routiniert an sie rangeht. Genauso muss ich einen Begriff ablehnen, der sehr häufig auch im Kulturbetrieb benutzt wird, Professionalität. Also es kann meiner Ansicht nach nicht sein, dass man einen Abend sinnvoll und gewinnbringend und vor allem so, dass man dann gerne in den Spiegel schaut danach, auf Routine aufbaut. Dass man nicht fähig ist, jeden Abend mit gleichbleibendem Repertoire beispielsweise dasselbe zu leisten, auch im Hinblick auf technische Finessen, aber besonders natürlich auch im Hinblick auf Interpretation. Das ist klar, man ist keine Maschine als Mensch und man hat auch körperliche Aspekte, die einen nicht jeden Abend das Gleiche leisten lassen, aber auch psychisch-geistige Aspekte, die nicht immer gleich abrufbar sind. Das ist für mich keine Frage. Aber das gleiche Bemühen oder das Bemühen, Vergleichbares zu leisten, ist für mich unabdingbar. Das kann nicht zur Disposition stehen. Und das würde zur Disposition stehen, wenn ich sage, ich baue einen Abend auf Routine auf. Dann kommen zumindest, wenn man es beim ersten Abend macht, so stelle ich es mir vor, zumindest 10% des Geleisteten als quasi pauschal rüber. Es geht einfach überhaupt nicht. Pauschalisierung in der Kunst geht nicht. Es muss immer neu geleistet werden. Und insofern, ich möchte da auf eine Erfahrung noch kurz verweisen, die ich gemacht habe. Einer der besten, erfahrensten und wahrscheinlich auch genialsten Musiker, die es zurzeit gibt, hat mal zu mir gesagt, Rubato, also die Tempoverschleierung aus einem rhythmischen Grundmaß heraus, aus gestalterischen Gründen. Rubato ist wie ein Fisch, es fängt nach 3 Tagen zu stinken an. Und deswegen nehme ich mir heraus, dieses Rubato an unterschiedlichen Orten zu machen. Und das finde ich eine Haltung, die geht nicht. Also dieser Musiker ist für mich ein Säulenheiliger, vor dem ich mich verneige und den ich über alles bewundere, in vielen Dingen, aber in dieser Hinsicht nicht. Ich finde, man muss fähig sein, durch quasi meditatives sich auf ein Stück und auf eine Aufführungsweise einstimmen. Man muss fähig sein, ein Rubato am gleichen Ort immer wieder machen zu können, ohne dass es anfängt zu stinken. Das heißt, es muss immer wieder neu erfunden werden und das schließt eine Routine als Vorgehensweise aus.
Ein Abend mit Routine würde das Glücksgefühl auf jeden Fall ausschließen. Von dem wir es am Anfang hatten.
Ja, für einen Künstler ja. Und fürs Publikum zum Teil wahrscheinlich auch. Ich glaube, das Publikum ist durchaus insgesamt fähig, dass es ein pauschales Musizieren instinktiv sofort identifiziert.